Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Unter Wissenschaftspodcasts nehmen Hochschulpodcasts eine besondere Stellung ein. Sie sprechen von Wissenschaft, sind aber auch ein Schaufenster der Hochschule oder Universität. Und ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, auch Studierendenakquise. Zu dem Zweck geben meist WissenschaftlerInnen einen Einblick in die Lehre. Das ist an der Universität Augsburg auch so. Hier aber, und das ist selten, ist es die Universitätspräsidentin, die die Interviews führt. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Dr. Döring-Manteuffel.
Vielen Dank, Frau Zwick. Ich wusste gar nicht, dass das so etwas Besonderes ist, dass Uni-Präsidentinnen und Präsidenten selber die Podcasts machen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist relativ üblich, weil man ja am meisten Übersicht auch hat über die Forschung und auch die Lehre an einer Universität.
Tatsächlich ist es selten. Sie sind Universitätspräsidentin und Host des Podcasts Uni A Research to Go. Wie kam es dazu?
Genau so ist es. Ja, also einmal ist es so, dass ich insgesamt natürlich gern mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen spreche, weil für mich persönlich ist es auch sehr wichtig zu wissen, was an der Universität gedacht, geforscht und auch gelehrt wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich. Es ist natürlich auch ein Teil unserer Öffentlichkeitsstrategie, nach außen zu wirken. Und wie man sieht, hat das ja auch verfangen. Sie sind ja in unser Netz gegangen, wenn man das mal so ausdrücken will, und landen dann eben auch direkt auf unserer Homepage, wo die ganzen Podcasts, die ich im Laufe der letzten 2-3 Jahre aufgenommen habe, dann auch vorhanden sind. Man kann die auch über Spotify zum Beispiel hören. Es ist natürlich ein Instrument auch des Hochschulmarketings. Es ist also nicht nur, dass ich gerne mit Leuten rede oder gerne wissen möchte, was in der Universität vor sich geht. Das hätte ich natürlich auch auf anderem Wege haben können. Aber es ist schon sehr interessant, Menschen, die an einer Universität lehren, auch mal aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen und halt nicht nur in ihren Forschungen, sondern eben auch in ihren persönlichen Interessen, in ihrem Werdegang. Ich halte das zum Beispiel auch für Studierende für einen wichtigen Aspekt, dass man mal hört, dass nicht jeder gleich gewusst hat, dass er zum Lehrstuhlinhaber wird, sondern eben auch manchmal auch einen holprigen Karriereweg hinter sich hat.
Das finde ich ziemlich schön, dass Sie das mit einbeziehen. Denn gerade, ne, was Role Models angeht oder an diejenigen, die dann schon an den schönen Positionen sind, die ein bisschen näher kennenzulernen, auch mit den Schwierigkeiten, die sie überwunden haben, das macht halt auch Mut. Also wenn man selber gerade vielleicht keinen so glatten Lauf hat, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, es wird mir gar nicht so selten erzählt, dass Lehrende, WissenschaftlerInnen sich zum Podcasten verabreden, um mal eine gute Stunde oder so Zeit zu haben, sich über ein Thema auszutauschen.
Man hört ja heute häufig, dass Menschen sich nicht gesehen fühlen. Wir versuchen an der Universität Augsburg, das zu verhindern, indem wir uns direkt austauschen mit denjenigen, die bei uns halt eben hier tätig sind, die lehren, die forschen, und gehen auch ganz gezielt auf Leute zu, die was Interessantes zu erzählen haben. Wir haben keine einzige Absage bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Jeder macht das gerne. Was vielleicht da in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass natürlich an Universitäten auch viele Fächer gelehrt werden, die in der Schule ja gar nicht vorkommen. Nehmen Sie mal so ein Fach wie Sprachwissenschaft oder Archäologie oder auch Materialwissenschaften. Das sind Disziplinen, die gibt es ja gar nicht in der Schulwirklichkeit. Viele von denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, brauchten auch mal so eine Selbstfindungsphase nach der Schule. Die haben alles Mögliche ausprobiert. Der eine hat vielleicht dann mal versucht, Mathematik zu studieren, weil er vielleicht ganz gut war in dem Fach, und stellt dann an der Universität fest, ach, da gibt es ja auch noch ganz was anderes. Das ist zum Beispiel Herr Kunstmann, der Umweltwissenschaftler, der hat als reiner Physiker angefangen und sagt dann, oh, und ich bin an der Universität Heidelberg auf einen Umweltwissenschaftler gestoßen und der hat Wasserforschung gemacht und das hat mich plötzlich viel mehr interessiert als die reine Grundlagenphysik, und dann habe ich einen Pfad gesucht, der mich halt dahin bringt, und das ist heute einer der führenden Hydrologen in Deutschland. Also auch diese manchmal Umwege sind oder Selbstfindungen sind vielleicht auch eine Ermunterung für junge Leute, dass die den Eindruck haben, ich muss ja nicht alles gleich mit 18, 19 Jahren, muss ich ja nicht gleich meine Lebenskarriere vor Augen haben, sondern hör mal zu, wie es die anderen gemacht haben.
Ja, in der Folge 14 haben Sie mit Professor Dr. Kunstmann gesprochen über den Klimawandel. Ich habe das zurechtgelegt, einen kleinen Ausschnitt. Ist es okay, wenn wir den abspielen?
Ja, klar.
Es ist ja nun hinlänglich und seit langem anerkannt, zumindest mal in der Wissenschaft, dass die Erderwärmung gebremst werden muss. Aber bremsen in dieser Situation ist wahrscheinlich relativ schwierig. Sie haben gerade auch schon auf etwas hingewiesen, was sich für unser Klimaresilienzzentrum interessant ist, nämlich dass nicht eine Disziplin alleine in der Lage ist, eine Klimaerwärmung zu bremsen oder Anpassungsmechanismen zu entwickeln. Denn wir haben es mit Hitze, mit Dürre, aber eben auch mit Hochwasser zum Beispiel zu tun. Das heißt, wir brauchen ein Zentrum und das haben wir auch gegründet und Sie sind der Direktor dieses Zentrums. Was wird denn da genau in Bereichen der Klimaresilienz erforscht, von vielen Disziplinen?
Das Klimaresilienzzentrum fokussiert sich ganz stark auf das Thema Anpassung. Also wie gehen wir mit den jetzt schon zu sehenden und zu bewältigenden Auswirkungen des Klimawandels um? Das bedeutet nicht, dass wir die ganze Linderung der Treibhausgasemissionen schon ad acta gelegt haben. Nein, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir mit begrenzten Ressourcen und begrenztem Personal uns auch auf bestimmte Themen fokussieren. Und wir sind davon überzeugt, dass die Lösung, die Erarbeitung, die wissenschaftlich unterstützte Lösung von Problemen eben nicht mehr nur von einer Disziplin alleine gelöst werden kann. Auch ich als ursprünglicher Naturwissenschaftler, auch Ingenieure alleine, wir können dieses Problem nicht alleine lösen. Wir brauchen Wirtschaftswissenschaftler, die ausrechnen und abschätzen, wie Logistikketten sich zum Beispiel anpassen. Wir brauchen Sozialwissenschaftler, die uns auch nochmal vielleicht besser erklären können und helfen können, wie wir Klimawandel besser kommunizieren, auch besser überzeugen können, an den Folgen des Klimawandels sich damit zu beschäftigen. Wir brauchen aber auch Rechtswissenschaftlerinnen. Ein Beispiel, die Ahrtal-Katastrophe. Man wundert sich, warum im Ahrtal überall dort wieder aufgebaut worden ist, wo das Haus weggespielt worden ist. Ja, das hat auch mit den Gesetzen zu tun. In dem Moment, wo sie keinen Totalschaden hatten und nur einen Teilschaden, müssen sie ihr Haus an dieser Stelle wieder aufbauen.
Das hatte ich tatsächlich noch nicht gewusst. Fand ich faszinierend. Und das war auch ein schöner Übergang von dem großen Bild, wo viele Disziplinen gebraucht werden, bis hin zu diesem einen Detail. Und Sie sind auch mit sehr viel Engagement da reingegangen. Das kommt dann genau in dem Moment und dem gehen Sie dann nach?
Ja, ja. Also ich bewege mich schon entlang der Themen, die da auch für denjenigen und diejenige wichtig sind. Das hat ja eine emotionale Qualität, die darf man ja auch nicht vernachlässigen. Sie haben es ja nicht mit einem Roboter zu tun, sondern Menschen fangen ja an, sich an was zu erinnern, was zu erzählen, was sie wirklich bewegt. Und da wird es ja auch dann interessant. Man kann natürlich sagen, das abwürgen und sagen, ach so, das interessiert uns jetzt hier nicht. Sagen Sie mal lieber was über den Aufbau Ihrer Institution oder sowas, ja. Aber dazu bin ich Kulturwissenschaftlerin genug, um denen nicht in die Parade zu fahren.
Das heißt also, es steht sozusagen nicht die Information, der Wissenserwerb, die Bildung, die Lehre im Vordergrund, sondern die Person.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Das könnte man so sagen. Also nebenbei ist es natürlich auch ein Bildungsanspruch, das ist klar. Zum Beispiel in der Grundschulpädagogik hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kollegen, Herrn Hartinger, der sehr lange bereits in diesem Feld unterwegs ist und der seine Überlegungen zur modernen Grundschulpädagogik, was sind das für Herausforderungen in der Schule heute und wie begegnet eigentlich ein Profi, der ja auch Studiengänge betreut, die jetzt nicht sich von heute auf morgen so schnell ändern können, wie das in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit sich ändert, der natürlich auch in dem Sinne ein Vorbild sein kann, sowohl in seiner Fachlichkeit als eben auch in seiner Haltung.
Sie haben eben mit den Zielgruppen angefangen. Ich habe das deutliche Gefühl, da gibt es noch mehr Gruppen, die Sie ansprechen wollen.
Sicher. Am Anfang war das natürlich ein Experiment. Man wusste gar nicht, hört überhaupt jemand zu. Wir haben auch am Anfang kein Monitoring gehabt. Wir wissen es nicht, wie viele tatsächlich reingehört haben. Das dürfte sehr unterschiedlich gewesen sein, je nachdem, wie groß auch das Fach im Einzelnen ist. Aber natürlich haben wir Zielgruppen auch auf ganz anderen Ebenen. Einmal hausintern. Das sind diejenigen, die mit denen wir gesprochen haben und ihr direktes Umfeld, ihr wissenschaftliches Umfeld, die reichen das auch weiter an Kolleginnen und Kollegen. Damit haben wir einen gewissen Netzwerkeffekt auch nach außen.
Spannend, ja.
Also wir ermuntern die auch. Wir sagen, gebt den Podcast bitte in eure Community rein, also zu den Fachwissenschaften. Und wenn die sind da auch ganz stolz drauf, ne? Dass sie da auch mal gefragt werden. Menschen wollen ja auch gefragt werden über ihre Lebensgeschichte und über das, was sie so umtreibt. Die sind ja nicht reduzierbar auf ein einzelnes Fach zum Beispiel, ne? Und manche kommen überhaupt erst in Gespräch drauf, was sie an ihrem Fach bewegt und was sie auch sonst im Alltag bewegt. Und da sagen wir dann schon, also bitte geben Sie es ruhig weiter. Versuchen Sie auch in Ihre Community hineinzuwirken, was die sicherlich auch tun.
Das ist bereits die Verbreitung. Und das heißt also, Sie sind bei Spotify, bei YouTube, bei podcast.de. Dann sind es die Verwaltungsmitarbeitenden, die es hören und auch weiterreichen, aber eben auch die Interviewgäste selbst.
Also davon gehe ich mal aus.
Machen die das von selber oder brauchen die den Hinweis?
Ich sage den Hinweis, aber ich gehe davon aus, dass sie das von selber auch machen. Da gibt es Leute, die haben seit 25 Jahren verfolgen die eine Mission, wenn man mal so will. Ja? Also die wollen die Welt besser machen oder aber die wollen die Sprachen verbinden, die wollen also interkulturelle Kontakte stärken und wie auch immer. Die haben oft früh schon so ein quasi philosophisches Gedankenmodell mit sich geführt, Sinnsuche, da kommt alles Mögliche raus. Und die geben dann letzten Endes diese das auch gerne weiter.
Und kommt das dann spontan oder haben die dann schon so einen kleinen Hinweis und wissen, wie sie sich vorbereiten können?
Die wissen genau, wie sie sich vorbereiten können. Das würde ich auch gerne nochmal deutlich machen. Eine genaue und präzise Vorbereitung ist hier wichtig, um einen guten Podcast am Ende zu erzeugen. Man kann es kaum spontan. Ich würde es jedenfalls nicht raten. Wir arbeiten mit einer Hörfunkredakteurin zusammen, die uns und natürlich mit unserer sehr professionell geführten Medienlabor, wo ich jetzt mich heute auch befinde, und mit unserer Leitung der Presse- und Kommunikationsabteilung. Das ist ein Rahmen, den hat nicht jeder zur Verfügung. Das ist ein Vorteil, den ich habe als Präsidentin dieser Universität, dass ich auf diese Profis zurückgreifen kann. Das ist natürlich schon gut. Also, es geht folgendermaßen. Wir reden lange darüber. Wer werden die nächsten drei sein, mit denen wir sprechen?
Wonach gehen Sie vor? Was sind die Kriterien?
Fächer, wir müssen die Fächer ausgleichen. Wir können also jetzt nicht einen Archäologen, Kunsthistoriker und dann vielleicht noch eine Ethnologin fragen und das war's dann, sondern wir müssen quer, wir haben 8 Fakultäten und wir müssen immer gucken, dass wir auch die Fakultäten gut mitnehmen. Also mal eine Medizinerin, einen Physiker, eine Juristin, einen Materialwissenschaftler, eine Sprachwissenschaftlerin und so weiter. Wir achten auch auf den Geschlechterproporz, dass das passt und wir jetzt nicht nur sozusagen nur Frauen oder nur Männer interviewen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir gehen durch verschiedene Altersgruppen durch, ganz Neuberufene. Da haben wir Leute interviewt, die waren vielleicht 2, 3 Semester hier an der Universität. Für die war das übrigens ganz was Besonderes, weil die gesagt haben, was, so viel Aufmerksamkeit, ich bin doch gerade erst da. Ja, also jetzt reden die da schon über meine Forschung und über alles. Wir haben Leute, die sind lange hier, die dann so ein bisschen aus der Distanz schon erzählen können, wie es früher war und so. Also da gibt's, wir machen uns viel Gedanken um diese Frage und dann nimmt unsere Pressestelle mit den Personen Kontakt auf und wie gesagt, Absage hatten wir, glaube ich, jetzt noch keine. Und dann kommt unsere Hörfunkredakteurin ins Spiel, die dann mit den entsprechenden Personen Vorinterviews führt. Und die sind sehr präzise und dann werden da auch bestimmte Themen ausgelotet, die die Person selber auch stark mitbestimmen kann. Und da gibt es dann eine Gesprächsvorlage, also mit den entsprechenden Themen drauf, auch schon mit den Antworten, die ich auch schon als Stichworte schon sehen kann.
Das ist das Antizipieren der Antworten, dann weiß man halt auch, ob es funktioniert und ob man die richtige Frage hat.
Und das können Sie dann natürlich nicht eins zu eins so machen. Das ist klar. Genau. Das sind Leitfäden letzten Endes und Stichworte. Und wenn sich ein Gespräch anders entwickelt, dann geht es eben in eine andere Richtung.
Und manchmal muss man auch nachhaken oder merkt, da kommt was Tolles.
Ja, oder der erzählt einem eine Geschichte, die ist interessanter als das, was er vorher vielleicht der Redakteurin erzählt hat. Und dann steige ich da schon ein.
Wie ist der Anteil von Fachlichem und Persönlichem?
Das kann ich gar nicht so richtig prozentual angeben, weil sich das manchmal auch ineinander verwebt. Also das kommt schon ein guter persönlicher Anteil vor, manchmal auch als Einstieg, dass man also sagt, erzählen Sie mal, wie Sie überhaupt zu dem Fach gekommen sind, was war so, aber es ist keine Befragung über eine Biografie, so ist es auch nicht, sondern es geht schon darum, erzählen Sie mal ein bisschen lockerer über das, was Ihnen so widerfahren ist bisher, ne? Also der Anteil Fachliches, da kommen die alle schon relativ schnell wieder drauf, weil die auch oft ein Anliegen haben. Das ist bei denen der Fall, die auch eine Mission mitbringen, bei den Umweltwissenschaftlern, bei den Interkulturellen. Die kommen dann sozusagen sehr schnell wieder auf das, was sie machen und was sie daran interessiert. Also der Anteil, den möchte ich gar nicht wirklich beziffern. Das hängt vielleicht auch ein bisschen von der Person ab.
Vor einem Podcast-Mikrofon geholt zu werden, ist natürlich auch etwas Ungewöhnliches. Und ich schätze mal, da haben Sie auch schon aufgeregte Menschen gesehen. Und wie ist es denn erstmal bei Ihnen? Sind Sie noch aufgeregt, wenn Sie vor das Mikrofon gehen?
Nein, also ich nicht mehr. Das liegt auch an meiner eigenen Biografie. Ich habe seit den 80er Jahren selber sehr viele Interviews gemacht, auch Radiosendungen und immer wieder in meiner Laufbahn selber interviewt. Und
als Ethnologin?
Ja, als Ethnologin und dann eben auch später. Ich habe mal über 1000 Interviews geführt am Stück mit Menschen, die eine spezielle Lebenserfahrung hatten. Und insofern, irgendwann verliert sich das. Und ich habe Rundfunksendungen mit fast allen deutschen Rundfunksendern gemacht. Also mit dem WDR genauso wie mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Saarländischen Rundfunk und zu spezifischen Themen. Das liegt lange zurück, aber aus der Zeit, am Anfang ist man immer aufgeregt. Das ist ja völlig klar, vor allen Dingen bei Live-Sendungen. Das kann man sich ja denken. Es ist aber hier keine Live-Sendung. Wir sagen jedem auch, es kann geschnitten werden. Ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ihr jedes Wort auf die Goldwaage legen müsst. Also wenn da was schräg ist, ihr dürft es auch alles anhören und freigeben. Wenn da irgendwas ist, was ihr nicht wollt, dass es in die Öffentlichkeit gerät, bitte sagen, es wird rausgenommen. Ja? Also das Vertrauen ist da schon da, aber aufgeregte Menschen treffen sie natürlich schon. Mich hat das immer ein bisschen gewundert, ehrlicherweise, weil alle stehen im Hörsaal, die hier sitzen. Alle. Alle haben eine relativ lange Laufbahn in der Lehre hinter sich. Also müsste man ja davon ausgehen, wenn die jetzt hier in unser schönes Studio kommen, dann ist das für die überhaupt kein Problem. Aber Face-to-Face-Interviews sind was anderes als vor einer großen Gruppe. Einfach nur ein Fach zu vertreten und zu sagen, das ist hier unser Wissen, das hier vermittle ich jetzt und so weiter. Und auf fachliche Fragen vielleicht zu antworten oder auf Tagungen oder so. Hier ist es eine andere Situation. Einmal vielleicht auch, weil ich denen als Präsidentin gegenüber sitze, haben sie vielleicht auch so ein bisschen Bedenken, was sage ich da jetzt? Ja, nicht, dass da ja irgendwas Falsches dabei ist. Und auch bei Leuten, die selber Profis in sagen wir mal, im Kulturbereich sind, die kommen und sagen, sowas habe ich noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich das kann. Das finde ich manchmal ein bisschen erstaunlich. Und da würde ich auch denken, man sollte junge Leute, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, sehr früh mit der Öffentlichkeit konfrontieren, so unsicher die auch dann immer sind, dass man die vielleicht schon wirklich in ihrer Promotionsphase nicht nur Poster irgendwo präsentieren, sondern mal zusammenhängende Gedanken öffentlich äußern.
Ja, und Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger. Also da kommt es ja auch darauf an, dass alle positiv den Wissenschaften gegenüber eingestellt sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind da auch in Berührung und haben auch was davon. Und dazu dient ja auch so ein Podcast. Wenn Sie jetzt jemanden Nervöses vor sich haben, was tun Sie da, um ihn zu beruhigen oder sie?
Also ich rede vorher mit denen. Also das heißt, bevor überhaupt das Ganze angeschaltet wird, rede ich schon mal mit Menschen. Und wenn die schon ein bisschen was vorher erzählen können, dann sind sie lockerer. Also ich würde nicht von null in so ein Gespräch gehen, wenn ich sehe, jemand ist unsicher. Wir reden dann auch die anderen, die im Raum sind, wir reden dann vorher schon mit denen und versuchen die irgendwie dann etwas zu beruhigen. Und wir machen Tonproben und alle möglichen Dinge, dann kann man sich da schon mal ein bisschen austesten. Also das funktioniert eigentlich dann relativ gut, aber die Anfänge sind manchmal nicht so einfach. Also ich finde, das kennen Sie aus Ihrer Berufspraxis natürlich auch, wenn Sie mit jemandem sprechen und der gibt Ihnen zunächst mal keine Antwort oder sagt nur ja. Finde ich auch. Und dann müssen Sie durchgucken, dass der ein bisschen mehr erzählt, weil Sie haben dann Bedenken, dann rede ich mit jemandem vielleicht 30, 40 Minuten und der sagt immer nur ja. Und das heißt, Sie als Interviewer reden zu viel. Und das ist nicht gut. Also ich versuche, die schon rauszulocken und ihre Geschichte zu erzählen.
Ja. Also anwärmen, aber auch darauf achten, was da vom Gegenüber kommt. Und wahrscheinlich haben Sie dann auch das Publikum vor Augen oder im Ohr.
Ich versuche, möglichst verständlich zu bleiben. Wir haben bisher auch das Glück gehabt, dass alle Gesprächspartner verständlich waren. Das ist wichtig, denn wenn Sie jemanden haben, der in die Untiefen eines komplizierten Faches einsteigt und im Grunde voller Begrifflichkeit ist, die in der Öffentlichkeit nicht verstanden werden, dann sind Sie ganz schnell fertig mit so einem Podcast. Ich glaube, dass es darum geht, auf einer verständlichen Ebene zu bleiben. Das ist auch eine Herausforderung insgesamt übrigens für die Wissenschaftskommunikation.
Ja, das ist eine der großen Fragen. Also wie einfach darf es werden, ohne absolut unterkomplex zu werden, und auf der anderen Seite, ja, wie viel Fachlichkeit möchte ich dann auch erhalten und zeigen?
Das ist nicht einfach. Also ich habe neulich mal in einem anderen Kontext mit einem Satellitenforscher, also das ist Fernerkundung der Atmosphäre, gesprochen. Der hat mir gesagt, er spricht nicht mehr mit Journalisten, weil sein Fach ist so kompliziert.
Okay, wie schade. Ja.
Also und das ist schon jemand, der, glaube ich, der kann gut reden, der kann klar reden, man versteht ihn gut, aber er sagt, da kommen Missverständnisse raus, das hat keinen Sinn. Ich finde das schade.
Das wäre dann wahrscheinlich einer, der nicht ja zum Podcast-Interview sagen würde.
Doch, bei dem würde ich sogar glauben, dass er käme. Der ist doch nicht an unserer Uni, aber ich glaube schon, dass der käme, weil... Das ist schon ein interessanter Kopf. Und wenn man den vielleicht richtig fragt, dann wird es auch wieder was.
Haben Sie Vorbilder? Haben Sie sich andere Podcasts angehört und was abgeschaut?
Nein. Also ich habe selber eigentlich fast gar nicht gewusst, was das ist, ehrlicherweise. Weil das Format für mich persönlich eigentlich gar nicht so im Blickfeld war. Ich habe viel Radio immer gehört und war so eher auf den Hörfunk konzentriert, aber weniger auf dieses Format. Und da hat mich eigentlich erst unsere Presse- und Kommunikationsabteilung darauf aufmerksam gemacht, dass das interessant ist und dass wir da für uns natürlich auch, für uns alle im Übrigen, und das ist vielleicht auch ein Element, was an unserer Universität besonders wichtig ist. Wir denken in sehr engen Netzwerken und interessieren uns auch für das, was die anderen machen.
Also da kam der Impuls aus der Kommunikationsabteilung. Und wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie ja gesagt haben?
Sofort. Also insofern, wir versuchen viel, nicht nur an diesem Podcast. Wir machen auch andere Dinge. Wir machen mit einem Pressefotografen im Moment zum Beispiel eine Ausstellung, auch über diese Personen, die hier in dem Podcast drin sind. Das ist ein sehr namhafter Fotograf, der hat sehr ungewöhnliche Bilder von denen gemacht. Und die zeigen wir an einer anderen Stelle.
Ah, das ist dann sozusagen etwas, was dann quasi Spin-off ist jetzt von dem
so könnte man's
Podcast.
Unter anderem. Also Und so versuchen wir, solche kommunikativen, wissenschaftskommunikativen Netze aufzubauen, die also nicht nur an einem Medium festgemacht sind. Das ist jetzt ein Medium zum Hören. Wir haben aber auch welche zum Sehen. Man kann das auch visualisieren am Ende, ne? Und so gehen wir da quer durch die Formate durch, ne?
Bieten Sie den Podcast, also das Audio, auch als Text an?
Nein, das tun wir nicht. Also den muss man hören. Jedenfalls sind wir bisher noch nicht auf die Idee gekommen, das zu tun. Aber ja, da wüsste ich jetzt im Moment auch nicht so richtig, in welchem, wo man, das sind ja Textfassungen, werden ja relativ lang.
Ja, ja, man könnte es quasi auch als Text dann nochmal neu zuschneiden. Aber das ist ja nur ein Gedanke, ne? Also wie weit das weiterverarbeitet wird. Was macht Ihnen selbst eigentlich am meisten Freude?
Also einmal bin ich, glaube ich, jemand, ich höre gerne zu, was Wissenschaft angeht. Mich interessiert die Vielfalt dieser Disziplinen. Wir achten hier auch an der Universität sehr darauf, dass die Universität sich nicht in bestimmte, nur technologisch orientierte Richtungen entwickelt, sondern wir fördern genauso gut ein neu gegründetes, wir gründen sehr viel neu, ein College of Music, was sich dem Musikleben in der Stadt und auch viel weiter darüber hinaus widmet. Mir macht die Vielfalt einfach der Disziplinen Spaß. Ich bin jemand, der gerne quer durch die Fächer denkt.
Das heißt also, es entwickelt sich auch einiges einfach so im Tun.
Ja, wir sind unbefangen, sagen wir es mal so. Ja, also wir gestalten in eine offene Zukunft hinein, so muss man es vielleicht sagen, nicht? Also wir sind in dem, was wir tun, auch nicht nur an der Stelle, unbefangen in eine offene Zukunft hinein. Wir verstehen uns manchmal auch in bestimmten Bereichen, wir haben eine Medizinfakultät neu gegründet, als eine Art Pioniere, die bestimmte Themen aufgreifen, die an etablierten Standorten nicht so aufgegriffen werden können, aus strukturellen Gründen oder aus institutionellen Gründen. Da können wir einfach, weil wir vielleicht auch das Risiko nicht so eingehen wie jetzt eine hoch etablierte Einrichtung, die 300 Jahre alt ist. Wir sind 50 Jahre alt, wir sind eine Neugründungsuniversität und bewahren uns diesen Reformgedanken, der mal in der Gründungslegende dieser Universität verankert ist, dass wir also nach wie vor, auch nach 50 Jahren, uns was trauen, einfach ins Risiko zu gehen mit bestimmten Studiengängen oder was auch immer es im Einzelnen ist und dann gucken, dass wir es über die Bühne bringen. Und wenn das halt nicht funktioniert, wenn dieser Podcast jetzt hier nicht funktionieren würde, würden wir den natürlich auch wieder einstellen. Das ist auch klar.
Mhm. Es fühlt sich nach etwas an, was Wirkung zeigt.
Ja.
Und Sie hören es jetzt zum Beispiel von den Verwaltungsmitarbeitenden. Was hören Sie noch und von wem?
Ich höre das von den Verwaltungsleuten, die, also da werde ich immer wieder drauf angesprochen, zum Beispiel vom Personalrat, die sagen, oh, das ist super, weil wir jetzt auch mal was hören von den Leuten, deren Namen wir sonst nur kennen oder für die wir einen Verwaltungsakt machen, weil das eben auf einem Level ist, was verständlich sein soll. Wir haben zum Beispiel die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann befragt, die ist da sehr beliebt gewesen, weil die über Allergien spricht. Und Augsburg hat eine Feinstaubbelastung, die relativ hoch ist. Es gibt viele Leute, die hier Allergien haben oder auch also in den Bronchien hier Probleme kriegen mit der Feinstaubbelastung. Und da hat die drüber gesprochen. Und die einen haben halt Kinder, die damit eine Schwierigkeit haben. Dann gibt es Neurodermitis-Probleme und so weiter. Und das betrifft hier alle. Das betrifft jetzt nicht einfach nur eine akademische Schicht. Und da haben mir viele gesagt, dass sie dazugehört haben, die eben auch Antworten suchen, ne? Das ist in dem Fall besonders eindrucksvoll gewesen.
Das heißt, der Podcast wirkt auch nach innen und das Studierende hören, was ihre ProfessorInnen zu sagen haben, ist ja beinahe sonnenklar. Und da fällt mir aber noch auf und ein, dass es tatsächlich auch künftige MitarbeiterInnen sein könnten oder eben
vielleicht
Menschen im Fach, die nach einer Universität schauen und wer da so ist.
Das ist mir einmal passiert, also dass jemand das namhaft gemacht hat. Da war jemand von einer anderen Universität, dem wir einen Ruf erteilt haben, und der hatte in der Tat diese Podcasts gehört und sagte mir bei den Verhandlungen, Er findet das wertschätzend, dass an der Universität Leute auch über ihr Fach und über ihr Leben und ihre Interessen einfach auch gefragt werden.
Ich fand es einen super spannenden Einblick. Haben Sie vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne.
Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt's einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgp@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.